Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Im Amazonas-Regenwald in Brasilien, da wird im Schnitt alle zwei Tage eine neue Tier- und Pflanzenart entdeckt. Das berichtet aktuell die Naturschutzorganisation WWF. Und das in einer Zeit, in der in Brasilien heftig über den Schutz des Regenwalds diskutiert wird. Denn Brasiliens Präsident Michel Temer wollte dort ein Schutzgebiet freigeben für den Bergbau, ist mit diesem Vorhaben aber vorerst gescheitert. Mehr dazu jetzt im Gespräch mit unserem Südamerika-Korrespondenten Ivo Maruschik. Der erklärt am Anfang, um was für ein Gebiet es da geht, über das so heftig gestritten wird.
Also es geht erst einmal um ein riesiges Gebiet. Das ist nämlich 47.000 Quadratkilometer groß. Das ist so ungefähr die Fläche von, Niedersachsen oder Dänemark. Das ist so ungefähr die Größenordnung. Und dieses Gebiet heißt Renka. Das ist die Abkürzung für Nationale Kupferreserve. Und dieser komische Name, der deutet schon darauf hin, das ist kein Nationalpark oder Naturpark, so wie das manche Medien geschrieben haben, sondern das war einfach ein Gebiet nördlich des Amazonas, in dem Bergbau strikt verboten war, und zwar seit den 80er Jahren. Mit Naturschutz hatte das erstmal wenig zu tun, aber im Laufe der Jahre ist da ein sehr großer Teil dieser riesigen Fläche auch unter Naturschutz gestellt worden, also so knappe 70%. Und was nicht Naturschutzgebiet war, ist teilweise als Reservat für indigene Völker erklärt worden. Also ein Großteil dieser Fläche ist schon geschützt. Und das war relativ wichtig, weil diese riesigen Flächen nördlich des Amazonas, die sind noch weitgehend unerschlossen. Also anders als in anderen Teilen Brasiliens, wo schon sehr viel Wald gerodet wurde, ist dort der Wald eigentlich noch weitgehend intakt. Der Vorsitzende des WWF in Brasilien hat mir dazu gesagt:
Liberar a atividade de mineração nessa região.
Den Bergbau dort freizugeben ist besorgniserregend, denn dadurch steigt der Druck auf dieses Gebiet. Dann beginnen illegale Landgeschäfte, illegale Landbesetzungen, verbotener Holzeinschlag, Rodungen und es kommen noch mehr Goldsucher. Genauso wie es in anderen Teilen des Amazonasbeckens schon passiert ist.
Extração ilegal de madeira, garimpo. Isso já aconteceu in várias partes da Amazônia.
Genau, also wenn man dort erst einmal das Gebiet erschließt und eine Straße baut, dann geht es steil bergab. Das war leider überall in Brasilien bis jetzt so.
Und wenn es jetzt so laute, mahnende Stimmen gibt und auf der anderen Seite auch die Ansicht, dass es dort eben sehr wichtig ist, dieses Gebiet zu erhalten, warum wollte dann der brasilianische Präsident trotzdem dieses Gebiet freigeben?
Na, ganz einfach, der Präsident Temer, der steht mit dem Rücken zur Wand, der hat jede Menge Korruptionsverfahren gegen sich am Laufen und der braucht dringend die Stimmen seiner Verbündeten im Parlament. Und wer sind seine Verbündeten im Parlament? Naja, das sind so Kleinparteien, die zum Teil mit der Agrarlobby unter einer Decke stecken oder eben mit der Großindustrie. Und ja, denen liest er einfach jeden Wunsch von den Lippen ab. Die würden halt da gerne reingehen und die Gold- und Mangan- und Kupfervorkommen, die da liegen, ausbeuten. Und Temer ist da sehr willfährig und nimmt da eigentlich auch wenig Rücksicht auf Schutzgebiete. Gott sei Dank gab es da jetzt eine so laute Gegenreaktion, dass er doch ein bisschen zurückstecken musste.
Genau, ein Gericht hat ja die Freigabe gestoppt. Bedeutet das, das Gebiet, das ist damit gerettet?
Nein, das heißt es in Brasilien überhaupt nicht. Wenn ein Gericht in Brasilien etwas beschließt, dann heißt es erst einmal, dass man in die nächste Instanz geht und dass ein langer, zäher, teilweise jahrelanges juristisches Hickhack anfängt. Und ich bin ganz sicher, dass das auch in diesem Fall so sein wird, denn da stecken einfach sehr große wirtschaftliche Interessen dahinter. Aber es gibt aus der Politik, aus der brasilianischen Politik jetzt immerhin auch schon die ersten Andeutungen, dass man sich das Ganze nochmal überlegt. Also Temer hat sein ursprüngliches Dekret tatsächlich zurückgezogen, hat nochmal ein zweites nachgeschoben, wo er ausdrücklich sagt, ja, wir wollen ja die Naturschutzflächen trotzdem schützen, wir wollen nicht das ganze Gelände ausbeuten. Aber auch das ist, wie gesagt, nicht besonders glaubwürdig, weil es geht darum, dass hier ein unerschlossenes Gebiet erstmal erschlossen werden muss mit all den negativen Folgen, die dann immer in Brasilien kommen. Und jetzt im Moment ist die Tendenz, dass man sagt, wir lassen uns noch mal was anderes einfallen. Wir schieben noch einmal ein Gesetz nach, wo klar festgelegt ist, wie diese Naturschutzgebiete und auch die indigenen Reservate geschützt werden sollen. Das wird sich aber noch eine Zeit lang hinziehen.
Landgrabbing, das lässt sich übersetzen mit Landraub. Und gemeint ist, dass sich jemand Land nimmt, oft ohne das Recht dazu zu haben. Zum Beispiel, um dann einen Acker draus zu machen. Im Süden von Brasilien gibt es ein ziemlich krasses Beispiel für. Da streiten indigene Bewohner und Großbauern um das Land. Unser Südamerika-Korrespondent Ivo Maruschik, der war vor kurzem vor Ort und beschreibt, was er dort gesehen und erlebt hat.
Also ich habe dort gesehen und erlebt, dass es wirklich jeden Tag ziemlich dramatische Konflikte gibt zwischen Großgrundbesitzern und Indigenen. Dazu muss man sagen, das war im Süden von Brasilien, also nichts mit Amazonas-Regenwald, sondern das ist dieser Trockenwald, wobei von diesem Trockenwald auch nicht mehr viel übrig ist. Da ist fast alles gerodet worden. Der Staat heißt Mato Grosso do Sul, also dichter Wald im Süden. Von dichtem Wald ist da keine Rede mehr. Das sind einfach riesige Felder. Ja, und in diesen Feldern liegen kleine indigenen Reservate. Aber wo genau die Grenze läuft, das ist nicht so ganz klar. Und ich bin da in ein Reservat gefahren und da kamen mir dann sofort Leute entgegen, die gesagt haben, da hinten ist geschossen worden, kommt schnell mit. Ihr müsst uns helfen, wir müssen euch das zeigen. Viermal hat er geschossen, ruft der junge Guarani aufgeregt. Er hat beinahe Leute hier aus unserem Dorf umgebracht. Wieso macht er das? Und die Polizei reagiert auch schon nervös. Los, nimm den Pfeil runter. Das hier gehört uns. Mein Vater, meine Mutter, mein Großvater, alle haben mir gesagt, dass das alles zum Reservatsgebiet gehört. Also das war so ein typischer Konflikt, wie er dort wirklich jeden Tag passiert, wo große Ländereien teilweise auch seit Jahren bepflanzt werden von Großgrundbesitzern aus den Städten und die Indigenen sagen, aber das ist doch unser Gebiet und das Problem ist, man weiß nicht genau, wo die Grenze läuft, was gehört jetzt wem, das ist alles unklar. Und diese Konflikte, wenn ein Reporter in der Nähe ist, dann halten sich schon alle zurück. Aber da waren tatsächlich schon auch Waffen im Spiel. Seitens der Indianer habe ich nur Pfeil und Bogen gesehen. Seitens der Farmer, die haben behauptet, sie haben nur mit Böllern geworfen. Glaube ich ihnen auch nicht so ganz. Aber das sind tatsächlich dramatische Konflikte, die auch immer wieder zu Toten führen.
Und sind da alle Beteiligten sich selbst überlassen oder gibt es da auch die Polizei, die irgendwie eingreift?
Die Polizei greift schon ein. Das war auch da, wo wir waren, in der Nähe von der Stadt Carapó, war es auch so, dass die Força Nacional, also eine Polizeieinheit, dort war und versucht hat zu vermitteln. Nur so richtig kann sie eigentlich auch nicht eingreifen. Wie gesagt, es ist nicht so ganz geklärt, wo die Grenzen verlaufen. Jede Seite hat Argumente für sich. Und man muss leider auch ganz einfach sagen, man weiß in dieser Gegend sehr genau, wer Macht und Einfluss hat. Die Indigenen werden teilweise nicht so als vollwertige Menschen und wenn dann als Menschen zweiter Klasse angesehen. Und es ist ganz klar, wer hier das Sagen hat. Ich habe dann in der nächsten Stadt in Dourados auch mal mit dem Staatsanwalt geredet. Der heißt Marco Delfino de El Madeira. Und der hat mir gesagt, wie sowas normalerweise läuft. Da ging es darum, letztes Jahr gab es tatsächlich ein Übergriff, vermutlich von Großgrundbesitzern, auf dieses Dorf, wo ich war und ein Toter und 6 Verletzte. Und dann habe ich den Staatsanwalt gefragt und der hat gesagt,
prender algumas pessoas, mas obviamente que ainda é muito.
Wir konnten einige Personen festnehmen, aber angesichts der vielen Gewalttaten sind es nur sehr wenige Festnahmen. Die sind wohl eher die Ausnahme als die Regel. Der Normalfall ist hier weiterhin, Weiße, die Indios ermorden, werden nicht festgenommen. Also da hat der Staat tatsächlich keine große Handhabe oder man weiß nicht, wie weit er überhaupt eingreifen will.
Ich frage mich an dem Punkt hier aus meinem Studio in Deutschland ganz weit weg, wäre das nicht eigentlich ein politisch vermeidbarer Konflikt, in dem einfach ganz klare Regeln und Grenzen gesetzt werden und dann gesagt wird, ihr bekommt so und so viel Prozent Land und gut ist?
Ja, und das denkt man sich nicht nur, wenn man weit draußen in Deutschland ist, sondern das habe ich mir dort auch gedacht, weil zwei Gründe. Das eine ist, wir reden von riesigen Flächen. Also dieser Staat Mato Grosso do Sul, der ist ziemlich genauso groß wie Deutschland und da leben nur 2,5 Millionen Leute. Also da ist wirklich eigentlich genügend Land für alle da und man streitet sich jetzt nicht um riesige Flächen, sondern die indigenen Stämme, die wollen so ein paar Hektar, ein paar Fußballfelder, um für sich selber ein bisschen was anzubauen, was sie zum Überleben brauchen. Mehr ist es nicht. Also das ist das eine, eigentlich wäre genügend Platz da. Und das andere ist, eigentlich ist rechtlich alles klar. In der brasilianischen Verfassung von 1988 steht, dass den indigenen Völkern die Gebiete ihrer Vorfahren zustehen. Und das ist in manchen Gegenden, hat das auch funktioniert. Im Nachbarstaat Mato Grosso sind 14% der Landesfläche den Indigenen zugesprochen worden. Da funktioniert es. Aber ein paar Kilometer weiter südlich sind immer noch diese Konflikte da. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Es ist nicht zu verstehen.
Eigentlich ist alles klar in Brasilien, wem welches Stück Land gehört. Eigentlich. Dass es in der Realität anders läuft, das hat unser Südamerika-Korrespondent Ivo Maruschik eben schon erzählt, am Beispiel vom Süden von Brasilien. Da leben Indigene, die eigentlich Anspruch auf Land hätten, die aber eingeschüchtert werden und kaum jemanden haben, der sich für sie einsetzt.
Also diese indigenen Stämme in der Gegend, wo ich war, die sind einfach in einer völlig rechtlosen Situation. Die hausen da wirklich am Straßenrand in Gebieten, die ihnen eigentlich gehören müssten. Und eigentlich sollte man meinen, alles ist klar. Aber es ist dann doch nicht klar. Mich hat da ein Vertreter der Kirche begleitet, der heißt Flavio Machado und der ist vom indigenen Missionsrat der katholischen Kirche und der hat mir die Situation so erklärt.
A Constituição Federal Brasileira determinou.
In der Verfassung steht, dass der Staat innerhalb von 5 Jahren alle indigenen Gebiete festlegen muss. Aber jetzt, nach 30 Jahren, ist nur ein Viertel davon effektiv vermessen und rechtsgültig markiert. Also das ist wirklich in Brasilien so, zwischen Recht haben und Recht bekommen klafft eine riesige Lücke. Da werden einfach irgendwelche Verwaltungsakte, die für uns völlig selbstverständlich sind, werden nicht durchgeführt. Und die sitzen da teilweise seit 30 Jahren am Straßenrand unter wirklich erbärmlichen Bedingungen in irgendwelchen selber zusammengezimmerten Hütten und kommen nicht weiter.
Und du hast ja auch mit den Indigenen selbst gesprochen. Was sagen sie zu diesem ganzen Konflikt, zu diesem ganzen Thema?
Die sind eigentlich ziemlich duldsam, aber inzwischen wissen sie auch nicht mehr weiter. Also ich habe mit einigen gesprochen, mit einigen konnte ich auch nicht so sprechen. Die sprechen nämlich zum Teil nur Guarani. Aber ich habe einen gefunden, der hieß Ava Shirivu. Das ist der Sohn des Kasiken eines Dorfes namens Tajassu Igua. Und der Kasike, das muss man dazu sagen, ist der Häuptling. Und der hat es so gesagt. Es dauert so lange. Ich weiß nicht warum. So ist die Justiz. Deswegen sind wir hier und warten ab. Von uns geht jedenfalls keiner mehr weg, denn das ist unser Land. Das ist genau untersucht worden. Wir sind die Enkel und Urenkel und damit die Erben. Und jetzt sind wir zurück, um uns wiederzuholen, was unseren Vorfahren gehörte. Aber die Realität sieht einfach anders aus. Die sitzen zwar da, wie gesagt, am Straßenrand, da gibt es auch immer wieder grausame Unfälle. Ja, und dann kommen die Großgrundbesitzer, tun sich ab und zu mal zusammen, jagen die Hunde auf die Kinder dieses Dorfes, schießen auch mal, wenn man Glück hat, nur in die Luft. Also diese indigenen Völker im Süden von Brasilien, die sind wirklich, hat man das Gefühl, völlig rechtlos und man verliert da auch den Glauben an den Rechtsstaat.
Dabei könnte die Justiz ja erstens eingreifen und nicht nur die, sondern auch die Politik. Glaubst du von dem aktuellen brasilianischen Präsidenten oder von der Regierung, dass da irgendwas in der Richtung noch kommt?
Nein, ganz im Gegenteil. Es ist so, dass der brasilianische Präsident sehr große Probleme hat mit seinen ganzen Korruptionsklagen, die gegen ihn laufen. Und er stützt sich auf so eine ganz bunte Koalition von vielen verschiedenen Parteien. Aber eine ganz wichtige Rolle spielt da die Agrarlobby. Also die Großgrundbesitzer, die sind im Parlament sehr stark vertreten. Die kontrollieren mehr oder weniger so 20% der Sitze im Parlament. Und im Moment ist es eher die Gegenrichtung. Also im Moment sieht es eher so aus, dass die Politik in Brasilien alles unternimmt, damit keine weiteren Flächen zu indigenen Reservaten erklärt werden, damit sogar bestehende Reservate noch verkleinert oder aufgelöst werden. Also die Indigenen, die haben im Moment ziemlichen Gegenwind. Da ist von der Politik nichts zu erwarten und wenn, dann nur Schlechtes. Um ein Beispiel noch zu erzählen, es gibt eine Behörde, die Aufgabe hätte, diese indigenen Stämme eigentlich zu schützen und ihre Interessen zu vertreten. Die heißt FUNAI und die macht eigentlich eine ganz gute Arbeit. Also im Amazonasgebiet schafft die es tatsächlich, von einigen Völkern da die Zivilisation fernzuhalten, die keinen Kontakt nach außen haben wollen. Ja, aber diese FUNAI, die ist jetzt eigentlich so ziemlich vor dem Aus. Da hat die Politik schlicht und einfach die Gelder zusammengestrichen. Die haben nur noch die Hälfte des Geldes, was sie ursprünglich mal hatten. Sprich, die mussten die Leute, die sie haben, schon entlassen. Die haben einfach keine Mittel mehr. Die haben schlicht und einfach nicht mal mehr das Geld für ihre Geländewagen.
keine guten Aussichten für die Indigenen im Süden von Brasilien. Unser Südamerika-Korrespondent Ivo Maruschik war das im aufgezeichneten Gespräch über Landgrabbing, Landraub in Brasilien und was das im Einzelnen für die Indigenen dort bedeutet.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.